Grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Ich will die Predigtreihe durch den Philipperbrief heute Morgen aussetzen lassen und unterbrechen und unsere Aufmerksamkeit auf den Psalm 3 richten und lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, mit mir gemeinsam diesen Psalm aufzuschlagen. Psalm 3. Und ich lese den ganzen Psalm. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Soweit Gottes Wort. Und in dem vorliegenden Psalm bekommen wir einen Einblick in die wohl größte Not, in der sich David jemals in seinem Leben befunden hat. Und ich denke, wenn wir die Geschichte von David lesen, wenn wir sein Leben studieren, dann merken wir, dass David sehr häufig in herausfordernden Situationen war. Als David noch ein junger Mann war, war er Schafhirte und er musste immer wieder, wenn er auf seine Schafe aufgepasst hat, gegen wilde Tiere kämpfen. Wir lesen auch davon, dass David, als er noch ein junger Mann war, gegen einen Philister kämpfen musste. Sein Name war Goliath und er war ein Riese. Und das ganze Volk Israel hatte Angst vor diesem einen Mann. Und David kämpfte gegen diesen Mann. Wir lesen auch weiter im Leben von David, dass er über eine längere Zeit hinweg vor dem König Saul fliehen musste. Er war beständig in Gefahren, beständig unter Angst, beständig in herausfordernden Situationen. Doch all diese Herausforderungen, in der sich David befand, sind nicht zu vergleichen mit der Herausforderung, in der sich David in diesem Psalm befindet. Denn in Vers 1 lesen wir, dass David vor seinem eigenen Sohn Absalom floh. In 2. Samuel, in den Kapiteln 15 bis 17, wird uns diese Situation ausführlich geschildert, wie David und warum David vor seinem Sohn Absalom floh. Sein eigener Sohn plante eine Verschwörung gegen seinen Vater und dadurch war David gezwungen, aus seinem Königreich, aus Jerusalem herauszufliehen, wegzulaufen. Nun, wie kam es dazu? Aus welchem Grund plante Absalom eine Verschwörung gegen David? Aus welchem Grund floh David aus seinem Königreich? Alles begann mit einer grässlichen Sünde, die König David begangen hat. David begann nämlich Ehebruch mit einer Frau, deren Name Bathseba war. Und Bathseba war die Frau eines tapferen Soldaten und sein Name war Uriah. Und weil Bathseba schwanger wurde durch diesen Ehebruch von David, ließ David ihren Ehemann Uriah umbringen. Und diese Sünde war so grässlich und so grauenhaft in den Augen Gottes, dass Gott durch den Propheten Nathan folgende Worte zu David sprach. Er sagte in 2. Samuel 12, Vers 11, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Das sind Gottes Worte an David aufgrund dieser Sünde. Ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Und genau das geschah. Genau das ist passiert. Kurz darauf, kurz nach diesem Ehebruch, nach dieser Sünde, vergewaltigte der Sohn David Davids, Amnon, seine eigene Schwester Tamar. Er vergewaltigte sie. Und das ging Absalom so nah, dass er seinen eigenen Bruder so sehr hasste, dass er ihn töten ließ. Und dann floh Absalom aus Jerusalem weg. Einige Jahre später ließ David Absalom wieder nach Jerusalem bringen. Und dann begann diese Verschwörung gegen seinen Vater und Absalom lehnte sich gegen David auf und das ganze Volk Israel mit ihm. Wir sehen also, dass aus dem eigenen Hause Davids Unglück über David kam. Und liebe Geschwister, wir müssen denken, wir müssen verstehen, David tat Buße über seine Sünde und er kam zu Gott mit einem zerbrochenen Herzen und er flehte um Gnade und Gott ist ein gnädiger Gott und Gott hat ihm alle seine Sünden vergeben. Und dennoch kam all dieses Unglück über David, weil Gott es verheißen hat, weil Gott es versprochen hat. Und nun ist David auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Nun, wie reagiert David in diesen Zeiten der Not, in diesen Zeiten der Prüfung? In seiner größten Not und in seiner größten Bedrängnis sucht David Zuflucht bei seinem Gott. David sucht Zuflucht bei seinem Gott und wir werden sehen, wie Gott treu zu seinem Knecht David stand und wie Gott David aus all seiner Bedrängnis herausgeholfen hat. Und der Titel dieser Predigt von heute Morgen lautet: Die Zuversicht eines Christen in schweren Zeiten. Denn jeder von uns befindet sich in gewissen Herausforderungen, der eine mehr, der andere weniger. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis jeder von uns in schwierigen Situationen sich wiederfindet. Und dieser Psalm heute Morgen soll uns helfen, wo und wie wir Zuversicht finden und haben können in diesen schweren Zeiten. Und der Psalm lässt sich in vier Teile gliedern und wir werden heute Morgen erstens sehen, wie die Bedrängnis im Leben eines Christen aussieht. Und anschließend werden wir drei Bereiche sehen, wie Gott uns in diesen Bedrängnissen hilft. Das ist unser Ziel heute Morgen. Möge der Heilige Geist sein Wort uns aufdecken, dass wir dadurch gestärkt und aufgebaut werden zu seiner Ehre. Nun, der erste Bereich, der erste Punkt. Wie sieht die Bedrängnis eines Christen aus? In den Versen 2 und 3 beschreibt David in dreifacher Weise, wie groß seine Bedrängnis ist. Schaut mal, was hier steht. Er sagt: Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger? Dann sagt er, viele erheben sich gegen mich. Und in Vers 3 sagt er, viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung. Seine Feinde waren zahlreich. Es waren viele, viele, viele Menschen, die sich gegen David auflehnten. Es war nicht nur Absalom, sein eigener Sohn, der sich gegen David auflehnte, sondern es waren viele zahlreiche Menschen, die sich gegen den König David auflehnten. Absalom manipulierte das Volk und das Volk lehnte sich gegen ihren eigenen König auf. In 2. Samuel 15, Vers 12 heißt es, und die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde immer zahlreicher. Also Absalom scharte sich das Volk Israel immer mehr auf seine Seite. Er stand da und rief die Menschen in gewisser Weise zu sich und lehnte die Menschen gegen David auf, gegen seinen eigenen Vater. Und unter diesen zahlreichen Menschen befanden sich auch treue Freunde und Berater des Königs Davids. Unter anderem Ahithophel. Ahithophel war ein treuer Berater Davids, der zu seiner Seite stand, der ihn beraten hat, der ihm Ratschläge gegeben hat. Und dieser Ahithophel lehnt sich jetzt gegen David auf und berät nun seinen Sohn Absalom. Und so merken wir, dass viele Menschen aus seiner eigenen Familie und aus seinem engsten Freundeskreis und aus seinem eigenen Volk sich gegen David auflehnten. Liebe Freunde, liebe Geschwister, jeder, der Jesus Christus nachfolgt, jeder, der sich zu ihm bekannt hat, sein Kreuz auf sich genommen hat und ihm nachfolgt, erlebt ähnliche Bedrängnis wie David hier. Ohne Ausnahme. Denn Jesus hat uns nicht versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir ein leichtes Leben haben werden, dass wir viele Freunde haben werden, dass das Volk uns zur Seite steht, dass wir Wohlstand haben werden. Das hat uns Jesus nicht versprochen. Im Gegenteil, Jesus hat zu uns gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn unser Meister, wenn unser Herr, wenn unser Gott auf dieser Erde Leid, Verfolgung und Tod erfahren hat, wieso sollten wir etwas anderes erfahren? Freunde wenden sich von uns ab, weil wir uns zu Jesus Christus bekennen, weil wir eine klare Linie fahren, weil wir sagen, nein, Gottes Wort lehrt mich diese Wahrheit und ich befolge diese Wahrheit, weil er mein Herr und König ist. Freunde werden uns nicht verstehen und sich von uns wegwenden. Familienmitglieder werden uns teilweise nicht verstehen, wenn wir Jesus Christus radikal nachfolgen. Und sie wenden sich von uns weg. Und es gibt Zeiten im Leben von Christen, in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir uns teilweise vielleicht ganz alleine fühlen auf dieser Erde. Wo wir uns denken, keiner versteht uns, nicht mal Geschwister aus der Gemeinde, weil wir von einer Sache überzeugt sind, aus dem Wort Gottes, und wir wollen danach leben. Und Leute wenden sich von uns ab. Und liebe Geschwister, wer weiß, was in den nächsten Jahren auf uns noch zukommt, auf die Gemeinde Jesu Christi. Es kann gut möglich sein, dass wir eines Tages hier vor Ort stehen werden und die Ortsgemeinde und Menschen und Nachbarn um uns herum werden sich von uns abwenden, weil wir uns zu Jesus Christus bekennen. Doch dass David hier von allen Menschen verlassen war, war nicht die größte Bedrängnis, in der er sich befand. Der Höhepunkt seiner Versuchung lesen wir in Vers 3. Der Höhepunkt seiner Versuchung war, dass viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für dich. Bei Gott ist keine Rettung für ihn. Mit anderen Worten, Gott hat ihn verworfen, Gott hat ihn vergessen. Gott hilft ihm nicht mehr. Gott hat ihn aufgegeben. Liebe Geschwister, hier werden äußerst bittere Zweifel in das Herz von David hineingesät. Und es ist eine Sache, von Freunden verlassen zu sein. Es ist eine Sache, von Familienmitgliedern abgestoßen zu werden. Aber eine andere Sache ist es, wenn unser eigenes Herz uns verurteilt. Wenn wir Zweifel in unserem Herzen haben, ob bei Gott wirklich Rettung ist. Wenn der Teufel uns Zweifel bezüglich unseres Heils in unser Herz hineinsät und wir uns fragen, ist Gott wirklich noch gnädig zu mir? Und Christen kämpfen mit diesen Zweifeln. Wenn wir denken, dass Gott uns verlassen hat, dass Gott diese Sünde nicht zugedeckt hat aus der Vergangenheit. Und genau das erfuhr David hier. Wisst ihr, als David vor seinem Sohn Absalom floh, auf dieser Flucht kam ihm ein Mann entgegen, sein Name ist Simei. Und Simei ist ein Mann aus dem Geschlecht Sauls, von dem ersten König Israels. Und dieser Simei fluchte David und er spottete über David. Und er sagte folgende Worte in 2. Samuel 16, Vers 8 zu David. Der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun bist du in deinem Unglück. Denn ein Mann des Blutes bist du. Und hier erinnert Simei David an seine vergangenen Sünden. Ein Mann des Blutes bist du. Und Gott hat das erfüllt, was er versprochen hat, dass aus deinem eigenen Haus Unglück über dich kam. Du bist ein Mann des Blutes. Und hier werden alte Wunden aufgerissen im Herzen Davids. Hier wird David an vergangene Sünden erinnert. Und diese Erinnerungen plagen das Herz der Gläubigen. Wenn der Teufel alte Sünden aufruft, plagt er oft das Herz der Gläubigen. Und diese Erinnerungen bedrücken das Herz der Gläubigen. Diese Erinnerungen plagen das Herz der Gläubigen. Sie rauben uns die Freude an Gott. Manchmal schämen wir uns für unser sündiges Verhalten. Wieso wir schon wieder so gehandelt haben, wieso wir schon wieder diese Sache gesagt haben und immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben Versagen und immer wieder dieselben Sünden. Und ist Gott immer noch gnädig? Kann ich immer noch mit derselben Sünde zu Gott kommen? Und manchmal kommt es sogar vor, dass wir in der Gegenwart von ungläubigen Menschen sündigen, die dann sagen und behaupten, naja, wenn das ein Christ ist, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben. Ist dann bei Gott wirklich Rettung? Und der Teufel schafft es, Zweifel in unserem Herzen zu sehen. Kann Gott mir wirklich vergeben? Ist bei Gott wirklich Rettung? Und diese Anfechtungen und diese Zweifel sind wohl die größten, mit denen ein Christ auf dieser Erde zu kämpfen hat. Und das erfuhr David hier, indem diese Zweifel in sein Herz gesät wurden. Nun, worin bestand die Bedrängnis von David? Worin besteht die Bedrängnis im Leben eines Christen? Und wenn wir Jesus Christus kompromisslos nachfolgen, dann verlassen uns enge Freunde und Familienmitglieder. Und der Teufel schafft es immer wieder, Zweifel in unser Herz bezüglich unserem Heil zu sehen. Doch liebe Geschwister, die große und die herrliche Hoffnung, die wir gläubigen Christen haben, ist, wenn wir auf unseren Herrn Jesus Christus schauen, dass er durch dieselben Prüfungen gegangen ist wie du und ich. Und dass das, was David hier erlebt hat, eigentlich nur ein Schatten dessen ist, was Jesus Christus auf dieser Erde erlebt hat, als er Mensch wurde und sein Leben lebte bis zum Kreuz. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Wieso? Weil er dieselben Schwachheiten erlebt hat wie du und ich. Nur in all dem ist er ohne Sünde geblieben. Es ist nicht so, dass Jesus Christus von seiner eigenen Familie ausgestoßen wurde. Seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn, wollten nichts mit ihm zu tun haben. Engste Freunde von Jesus Christus haben ihn verlassen. Einer davon hat ihn verraten und in Gethsemane sind alle von ihm weggelaufen. Als Jesus Christus am Kreuz hing und die Sünde seines Volkes trug, hat sogar sein eigener Vater ihn verlassen. Und der Zorn Gottes lud sich mit voller Wucht auf seinen einzigen Sohn. Und wäre das nicht genug, wären diese Prüfungen nicht genug, als Jesus Christus am Kreuz hing, riefen die Menschen noch zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Andere hatte gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und so flößten die Menschen, der Teufel durch die Menschen noch Zweifel in sein Herz. Und Jesus Christus hat triumphiert. All das hat er überwunden, ohne zu sündigen. Ohne zu sündigen. Und er ist gestorben und hat die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt und ist auferstanden. Und deswegen kann er jedem helfen, der in ähnlichen Bedrängnissen ist wie er. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat diese Prüfungen und die Welt überwunden und in ihm haben auch wir diese Bedrängnisse, diese Prüfungen überwunden. In ihm haben wir eine Hoffnung, eine Zuversicht, dass eines Tages diese Bedrängnisse aufhören werden und wir bei ihm sein werden, ohne Sünde, ohne Bedrängnis. Kein Leid, keine Tränen werden mehr sein. Indem wir auf Jesus Christus blicken, in unseren Bedrängnissen, können wir unsere Bedrängnisse überwinden. Und genau diese Hilfe erfuhr David in seiner Not. Denn nachdem David seine Not geschildert hat, nachdem David zu Gott gerufen und gefleht hat, richtet er seinen Blick weg von seiner Bedrängnis und schaut hin zu Gott. Und das ist es, was ihm Hilfe gegeben hat. Und das ist es, was dir und mir Hilfe gibt. Nicht unsere Bedrängnis zu sehen, nicht unsere Not zu sehen, sondern hin zu Christus zu schauen, zu Gott. Und hier wollen wir nun den ersten Bereich sehen, wie Gott uns in unserer Bedrängnis beisteht und hilft. Der erste Bereich lautet: Gott schenkt Zuversicht in der Bedrängnis. Verse 4 und 5. Hier sagt David: Du aber, also mit diesem Wort aber wendet sich das ganze Bild. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Wisst ihr, David müsste stündlich mit einem Angriff von seinen Feinden rechnen. Und sein Herz wurde beständig mit heftigen Zweifeln geplagt. Seine Feinde dachten über ihn: Bei Gott ist keine Rettung, Gott hat ihn verlassen. Doch darin haben sich seine Feinde getäuscht. Denn indem David seine Sünden vor Gott bekannt hat, hat Gott ihm alle seine Sünden vergeben und sein Verhältnis zu Gott war bereinigt und Gott stand treu zu seinem Knecht David. Wenn Jesus Christus dir deine Sünden vergeben hat, dann stehst du in einem reinen Verhältnis zu Gott. Gott steht zu dir, weil du durch Jesus Christus zu Gott stehst. Und das haben die Feinde Davids nicht bedacht. Denn das lesen wir in Vers 4. Schaut mal, wie David Gott hier nennt. Er sagt, du aber Herr. Und hier steht im Urtext Jahwe, der Bundesgott Israels. In Vers 3 klagen ihn seine Feinde an und sagen, bei Gott ist keine Rettung. Hier steht bei Elohim, bei Gott, also bei einem Gott ist keine Rettung für ihn. Aber David sagt, okay, aber bei Jahwe, bei meinem Gott, bei dem Bundesgott Israel, der mir seine Treue geschworen hat, bei ihm ist Rettung. Und das wendet das ganze Bild, liebe Geschwister. Wenn wir auf die Treue Gottes blicken, der uns seine Treue geschworen hat, für immer und ewig, versiegelt mit dem Heiligen Geist durch die Wiedergeburt, dann verfliegen diese Zweifel. Und wenn diese Zweifel dich plagen, Zweifel des Heils oder sonstige Zweifel, dann schau auf Jesus. Er hat sein Blut vergossen und nicht ein Tropfen seines Blutes ist umsonst gefallen. Und er bewahrt dich, bis du im Himmel bist. Der ein gutes Werk in dir begonnen hat, der wird es auch zu Ende führen bis zum Tag Jesu Christi. Und dieser treue Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Bei ihm ist kein Wechsel von Licht und Schatten. Er ist nicht heute in dieser Verfassung und in diesem Gemütszustand und ist gut drauf und morgen anders. Gott ist derselbe. Und das ruft David sich in Erinnerung. Und das musst du und ich müssen uns täglich in Erinnerung rufen. Die Treue Gottes. Wie viel Gnade hat Gott mit uns? Und wir können jeden Tag bis zum Tod mit derselben Sünde zu ihm kommen und er vergibt uns immer wieder und immer wieder gerne. Und es ist, als würden feurige Pfeile auf David einpressen von außen und von innen. Aber er ergreift in gewisser Weise den Schild des Glaubens, die Treue Gottes. Und er sagt hier, du aber Herr bist ein Schild um mich her. Das heißt, du umgibst mich von allen Seiten. Es gibt kein Schlupfloch, wo ein Pfeil durchfliegen kann. Gott, du umgibst mich von allen Seiten. Und alle feurigen Pfeile des Teufels müssen an dem Schild des Glaubens abprallen. David hat hier also nicht die Feinde und die Bedrängnis im Blick, sondern er richtet seinen Blick auf den treuen und auf den allmächtigen Gott. Und Gott zu seinem Zufluchtsort zu machen, bedeutet nicht nur daran zu glauben, dass Gott mir helfen wird, dass Gott mich schon retten wird, sondern es bedeutet vielmehr zu wissen und zu glauben, dass Gott alles wirkt, selbst die Bedrängnis, in der ich mich befinde, dass Gott alles zu meinem Besten wendet, dass Gott der Herr über mein Leben ist und dass ich sicher bin in seiner Hand. Als David floh und dieser Simei ihn fluchte, hat einer der Knechte Davids gesagt, Herr, lass mich seinen Kopf abschlagen, damit sein Fluchen aufhört. Und was hat David gesagt? Lass ihn fluchen, denn es kommt von dem Herrn. David wusste, dass diese Bedrängnis von Gott kommt. David erkannte Gott auf allen seinen Wegen. Und das ist es, was uns Sicherheit und Zuflucht geben kann. Unsere völlige Ergebenheit unter dem Willen Gottes entwaffnet den Feind. Und wir wissen uns sicher und geborgen in Gott. Und als David floh vor seinem eigenen Sohn, war er äußerst gedemütigt. Und er lief unter Tränen und gebeugten Hauptes den Berg hinauf, was wir in 2. Samuel 15, Vers 30 lesen. Und schaut mal, was hier in Vers 4 heißt. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Gebeugten Hauptes lief David und sagt, du bist es, der mein Haupt wieder emporhebt. Du bist es, der meine Herrlichkeit ist. David weiß, dass er in seinem Gott eine größere Herrlichkeit hat als in seinem Reichtum, als in seinem Königreich. Alle Schätze, Israels. Sein ganzer Ruhm war nichts im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die David in Gott besaß. Und er vertraute darauf, dass Gott ihm sein Haupt wieder emporheben wird, dass Gott ihm Recht verschaffen wird, dass Gott ihm beiseite stehen wird. Menschen mögen uns belächeln und über uns lästern, wenn wir uns zu Christus bekennen. Menschen mögen uns fluchen und auch demütigen aus verschiedenen Gründen. Als Christen werden wir niemals ein Teil dieser Welt sein. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind kein Teil dieser Welt, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln und Menschen werden uns auf dieser Erde immer ablehnen, was völlig normal ist. Doch wir dürfen niemals vergessen, welches Privileg wir als Kinder Gottes auf dieser Erde haben. Wir haben die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi frei und aus lauter Gnade empfangen und wir können mit David gemeinsam ausrufen: Christus ist unsere Herrlichkeit und er wird unser Haupt emporheben. Wenn wir auf dieser Erde Leid und Bedrängnis erfahren, Ablehnung, dann müssen wir auf die zukünftige Herrlichkeit schauen, die uns erwartet. Denn eines Tages werden wir bei Christus sein und er wird unser gebeugtes Haupt emporheben und er wird für immer und ewig unsere Herrlichkeit sein. Wir brauchen keinen Ruhm, keine Herrlichkeit, kein Reichtum auf dieser Erde, wenn wir Jesus Christus haben. Paulus lehrt uns in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der Jetztzeit, körperliche Leiden, physische Leiden, sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Welche Herrlichkeit wird an uns offenbart werden? Die Herrlichkeit Jesu Christi, durch die wir jetzt schon gerecht sein können vor Gott, aber die eines Tages vollkommen offenbart werden wird, wenn wir bei ihm sein werden. Das ist das, worauf David hier blickt. Du bist meine Herrlichkeit, du bist mein Ruhm. Ich brauche nichts von dieser Erde. Und wenn mich mein Volk verlässt und wenn ich aus meinem Königreich laufen muss, du bist meine Herrlichkeit. Und im Vers 5 lesen wir, dass David in so starke Bedrängnis kam, dass er mit lauter Stimme rief zu dem Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Der heilige Berg ist der Ort, wo die Bundeslade des Volkes Israel steht. In gewisser Weise ist die Bundeslade ein Symbol der Gegenwart Gottes. Dort, wo die Priester in die Gegenwart Gottes getreten sind, wo sie Opfer gebracht haben, wo sie für das Volk Sühnung gewirkt haben. Und als David aus der Stadt floh, nahm er diese Bundeslade nicht mit. Einige seiner Knechte nahmen die Bundeslade mit und dann sagte David zu ihnen: Stopp, bringt die Bundeslade wieder zurück an den Ort, wo sie hingehört. Das heißt, in gewisser Weise war David getrennt von der Gegenwart Gottes. Er war getrennt von dem heiligen Berg. Aber David wusste, auch wenn ich getrennt bin von Gott, ist Gott nicht getrennt von mir. Du erhörst mich von deinem heiligen Berg. Auch wenn ich hier stehe und flehe, du hörst mich. Du bist nicht gebunden an einen Ort. Und das ist die Zuversicht, die wir gläubigen Christen haben. Johannes lehrt uns in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Das ist die Zuversicht, die wir gläubigen Christen haben. Wenn wir etwas nach dem Willen Gottes bitten, hört er uns. Wir sind nicht gebunden an diesen Ort hier. Wir sind auch nicht unbedingt gebunden an unser kleines Kämmerlein zu Hause, wo wir die Tür zuschließen. Gott hört unser Schreien, unser Flehen, unser Seufzen durch den Heiligen Geist. Und das ist die Zuversicht, die wir haben. David suchte also Zuflucht bei Gott. Das ist der erste Punkt. Und was fand David, als er Zuflucht bei Gott suchte? Herrlichkeit, Ruhm und Geborgenheit. Aber er findet nicht nur Schutz bei Gott, sondern auch vollkommenen Frieden. Und das ist der zweite Bereich, wie Gott uns aus der Bedrängnis hilft. Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Verse 6 und 7. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Liebe Freunde, hier wird uns eine Situation geschildert, die äußerst besorgniserregend sein sollte. Zehntausende Menschen umringen David. Nun, ich befand mich seither noch nicht im Krieg, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich mich mal auf feindlichem Gebiet begeben sollte, wenn ich mal über eine Zeit lang in einem feindlichen Gebiet sein sollte, ich weiß nicht, ob ich nachts meine Augen zumachen könnte und schlafen könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich hinlegen könnte und einschlafen könnte. Nun, genau das passiert hier bei David. In 2. Samuel 17, Vers 1 heißt es, und Ahithophel, also der ehemalige Ratgeber Davids, Ahithophel sprach zu Absalom, er ist jetzt der Ratgeber seines Sohnes. Lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und diese Nacht David nachjagen. Das heißt, 12.000 Männer, zehntausende Männer, blutrünstige Krieger, die keine Sekunde zögern würden, David zu töten, jagten David nach. Und was lesen wir hier in Vers 6? Ich legte mich nieder und schlief. Wörtlich heißt es hier, ich legte mich nieder und so schlummerte ich denn ein. In gewisser Weise wie ein kleines Baby, völlig sorgenfrei, im vollen Bauch. Mami, Papi sind da, Licht aus, ich kann einschlummern. In dieser Weise schlummerte David ein auf seinem Nachtlager. Obwohl zehntausende Menschen ihn nachjagten und nicht nur irgendwelche Menschen, sondern Krieger. Und dieser Vers ist in gewisser Weise ein Rückblick in die vergangene Nacht. Und wir könnten auch übersetzen, dass David hier sagt, als ich mich gestern Abend hingelegt habe, bin ich trotz meiner zahlreichen Feinde eingeschlummert und heute Morgen bin ich aufgewacht und mir ist nichts passiert. Völligen Frieden hatte David in seinem Herzen. Was war der Grund, dass David so friedlich einschlafen konnte? Er erklärt hier in Vers 6, denn der Herr stützt mich. David konnte einschlummern, weil er wusste, dass Gott sein Leben in seiner Hand hat. David konnte einschlafen, weil er wusste, dass Gott sein Leben führt, dass Gott ihn wunderbar gemacht hat und dass Gott jeden Tag kannte, als noch nicht einer war. David wusste, Gott ist souverän und Gott hält mein Leben in seiner Hand. Er wälzte sich nicht in seinem Bett hin und her und grübelte nach. Oh, was ist, wenn die Feinde jetzt kommen? Was mache ich dann? Und er hebt sein Schwert die ganze Zeit in seine Hand. Er ist eingeschlafen, weil er wusste, wenn heute die letzte Nacht seines Lebens sein soll, dann soll es so sein. Und er hatte völliges Vertrauen in die Gegend, in die Führung Gottes. Nun, liebe Geschwister, wie oft liegen wir in unserem Bett und zehntausende Sorgen und Probleme des Lebens kommen auf uns zu und umringen uns und wir wälzen uns hin und her in unserem Bett und wir fragen uns, wie löse ich nur dieses Problem und wie löse ich nur dieses Problem und wird das überhaupt noch gut werden oder nicht? Wie oft raubt dir die Sorge um dein Kind dein Schlaf? Wie oft rauben dir die Sorgen der Zukunft den Schlaf? Geldprobleme, Probleme auf der Arbeit, sonstige Dinge rauben uns den Schlaf. Wir müssen von David hier lernen, wirf deine Sorgen auf den Herrn, denn er ist besorgt um dich. Er ist besorgt um dich. Und wenn du sie auf ihn geworfen hast, dann lass sie bei ihm liegen, wenn du wieder weggehst. Wie friedlich können wir einschlafen, wenn wir am Abend betest du vor dem Schlafengehen? Wenn wir am Abend, bevor wir uns niederlegen, zu Gott kommen und ihn anbeten und ihm danken für all das Gute, was wir an diesem Tag empfangen haben, für all den Segen, für all die Gnade, die durch Christus zu uns fließt. Und dann kommen wir mit dem Rucksack unserer Sorgen zu ihm und legen sie zu ihm hin und sagen zu ihm alles, was uns beschäftigt. Und wir sagen, Herr, du kannst damit besser umgehen als ich. Und ich lasse diesen Rucksack jetzt hier und lege mich schlafen. Das ist in gewisser Weise, was David hier tat. Und er konnte einschlummern. So Gott will, in der nächsten Predigt zum Philipperbrief heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. wenn wir unser Anliegen vor Gott kund werden lassen, dann erfahren wir einen tiefen Frieden, wie David ihn hier erfahren hat. Wenn wir uns abhängig machen von Gott, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält und auch all die Probleme nicht zu groß sind für ihn, dann können wir sicher schlafen. Und dann können wir mit David auch ausrufen, auch wenn uns Zehntausende des Volkes um uns herum sich gesetzt haben, dass wir uns nicht fürchten vor diesen Leuten, dass wir uns nicht fürchten vor diesen Problemen. Das ist also der zweite Bereich, wie Gott uns hilft. Er schenkt tiefen, tiefen Frieden. Und der dritte und letzte Bereich zeigt uns abschließend auf, wie David zu Gott um Hilfe fleht und wie er auch von Gott Hilfe empfangen hat. Das ist der dritte Bereich. Gott rettet aus der Bedrängnis. Verse 8 und 9. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Hier beugt David erneut seine Knie vor Gott und ruft und fleht um Hilfe. Er sagt hier, steh auf, Herr. Und das ist ein Gebet, welches ausdrückt, dass Gott in die gegenwärtige Situation eingreifen soll. Steh auf, Herr, komm mir entgegen, Herr. Erbarm dich meiner. Und es ist interessant, wenn wir diesen Vers mit Vers 2 vergleichen, dann finden wir hier eine Parallele. In Vers 2 heißt es, viele erheben sich gegen mich. Eine andere Übersetzung sagt, viele stehen auf gegen mich. Also viele Feinde stehen gegen mich auf. Und David sagt jetzt hier, steh du auf, Herr. Steh du auf gegen die, die gegen mich aufstehen. Und liebe Geschwister, wenn Gott für uns ist, wer soll dann gegen uns sein? Und wenn sich auch die ganze Welt aufsteht gegen uns, wenn Gott aufsteht, wer soll dann gegen uns sein? Und wenn nicht mal die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu Christi aufhalten können, weil Gott größer ist als jede Gewalt auf Erden oder in der unsichtbaren Welt. Und David sagt hier, steh auf, komm mir entgegen und kämpfe für mich. Und hier betet David in gewisser Weise, dass er seine Feinde demütigen soll. Du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Es ist hier nicht in gewisser Weise eine prophetische Aussage von David, dass er in die Zukunft gesehen hat und gesagt hat, okay, ich habe gesehen, dass du alle meine Feinde auf die Wange geschlagen hast, sondern es ist vielmehr ein Blick in die Vergangenheit und David ruft sich Situationen in Erinnerung, wo Gott schon so gehandelt hat, wo Gott schon seine Feinde auf die Wange geschlagen hat, wo Gott schon die Gottlosen, die Zähne der Gottlosen zerschmettert hat. Denn diese Begriffe beschreiben in gewisser Weise eine Demütigung. Jemandem auf die Wange zu schlagen, ist eine äußerst große Demütigung oder jemanden die Zähne zuzuschlagen, beschreibt das Urteil oder den Plan, den ein Mensch mit seinem Mund gefasst hat, zunichte zu machen. Genau das hat David schon des Öfteren erlebt, nicht wahr? Als er Goliath besiegte, wie groß war hier die Demütigung der Philister? Ihr Kriegsherr wurde auf die Wange geschlagen, er wurde umgebracht. Oder wie oft hat Gott die Pläne des Königs Sauls zunichte gemacht? Und das ruft David sich hier in Erinnerung und betet und fleht in gewisser Weise, Herr, so wie du mir damals geholfen hast, so rette mich auch jetzt. Das ist, was wir im letzten Vers lesen, von dem Herrn ist die Rettung. So wie du mich in der Vergangenheit gerettet hast, so wie du in der Vergangenheit meine Feinde gedemütigt hast und ihre Pläne zunichte gemacht hast, so mach es auch jetzt erneut. Demütige meinen Sohn und das Volk, das sich gegen mich aufgelehnt hat. Zerschlag ihre Pläne und rette mich, denn bei dem Herrn ist die Rettung. Gott alleine vermag es, uns zu retten. Sowohl aus der gegenwärtigen Not, als auch vor der ewigen Verdammnis. Gott alleine rettet uns. Er führt aus der Prüfung heraus, aber er rettet auch vor dem Zorn und vor dem Gericht Gottes. Kein Mensch kann dich und mich retten vor dem Zorn Gottes. Du kannst dich selbst nicht retten durch deine guten Werke, durch deine frommen Handlungen. Nicht mal ein Engel oder sonst irgendein Geschöpf kann uns retten. Gott selbst muss eingreifen, um dich zu retten. Das ist, was David hier sagt. Von dem Herrn ist die Rettung, ohne Ausnahme. Jahwe ist der Gott, der rettet. Und Gott ist nicht nur mächtig, uns zu retten. Die gute Nachricht ist, Gott ist auch willig, uns zu retten. Und das wird allein darin sichtbar, dass er seinen einzigen Sohn, den er so sehr liebt, auf diese Welt gesandt hat. Und dass Jesus Christus sich gedemütigt hat und ein Leben der Unterordnung lebt auf dieser Erde. Und dass er unter Leid, unter Schmerz, unter Prüfung, wie sie kein Mensch auf dieser Erde jemals erlebt haben, ausgeharrt hat bis ans Ende ohne Sünde. Ein triumphales Leben gelebt hat, am Ende unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde, um für dein und meine Sünde zu sterben und dann aufzuerstehen aus den Toten. Und in ihm ist Rettung. Wie viel Gnade und Barmherzigkeit ist hier in diesem Kreuz zu sehen, dass Gott, ohne dass wir es verdient haben, seinen Sohn gesandt hat. Ist hier nicht der Wille Gottes zu sehen, Menschen, die gegen ihn rebelliert haben, zu retten? Wir sehen hier also die Macht Gottes und den Willen Gottes, Menschen zu retten. David denkt hier aber nicht nur an seine eigene Rettung aus der Bedrängnis, aus der Not, sondern als ein aufrichtiger König betet David auch für sein Volk. Das sind die letzten Worte in diesem Psalm. Dein Segen ist oder komme auf dein Volk. Dein Segen komme auf dein Volk. Sehen wir hier, in den Versen zuvor, wo David gebetet hat, dass Gott seine Feinde zerschlagen soll, hat er nicht an sein Volk im Allgemeinen gedacht, sondern an diejenigen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und hier denkt er an sein Volk und er betet, Herr, rette mich aus meiner Bedrängnis, aber sei dem Volk auch gnädig. Sei meinem Volk gnädig. Wisst ihr, Israel ist das auserwählte Volk Gottes und David ist der auserwählte König Israels. Und hier betet er in gewisser Weise für ein abtrünniges Volk. Hier sehen wir erneut das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Hat er nicht auch am Kreuz für seine Feinde gebetet? Für diejenigen, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, für diejenigen, für die er gestorben ist. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier sehen wir einfach in David sein Herz, seine Haltung. Er ist um die Ehre Gottes besorgt. Er ist um das Volk Gottes besorgt. Er ist hier nicht um sich besorgt, sondern um den heiligen Namen Gottes. Es ist doch dein Volk, das du ausgewählt hast. Segne dein Volk. Es ist ein herrlicher Abschluss dieses Psalms. Und viele Ausleger nannten diesen Psalm auch das Morgenlied. Das Morgenlied. Und nachdem wir den Psalm betrachtet haben, können wir auch verstehen, wieso sie diesen Psalm so nannten, das Morgenlied, dass David auf der Flucht vor seinem Sohn trotzdem in dem Bewusstsein der gnädigen Führung Gottes einschlafen konnte und am nächsten Morgen aufwachen konnte und dieses Lied voller Freude singen konnte am Morgen, nicht wahr? Aber liebe Geschwister, wir müssen hier verstehen, all das in dieser größten Not von David konnte David nur sagen, weil er seinen Gott kannte. Er konnte diese Worte nur aufschreiben, weil er seinen Gott kannte. Weil er wusste, dass Gott der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde ist und dass er mein Leben in seiner Hand hat. Er wusste, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der das Volk schon oft gerettet hat, der David schon oft gerettet hat und deswegen konnte er diese Worte schreiben, Herr, rette mich. In dem vollen Bewusstsein, dass Gott die Macht hat, zu retten. Liebe Geschwister, wenn wir Gott nicht kennen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wenn wir in Versuchungen verzweifeln und versagen. Jedoch wenn wir Gott kennen, dann sind wir auch in der Lage und fähig, in schwierigen Zeiten und Not, Herausforderungen stehen zu bleiben. Nicht, weil wir so stark sind, nicht, weil wir fähig sind, stehen zu bleiben, sondern weil der allmächtige Gott auf unserer Seite ist. Und so gilt die Aufforderung heute Morgen, kenne deinen Gott. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Kenne deinen Gott. Und zwar so, wie er sich in seinem Wort offenbart hat. Und am allergrößten und am allerherrlichsten werden alle seine Eigenschaften im Kreuz von Golgatha offenbart. Denn hier wird Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit offenbart, dass er mit Sünde nicht leben kann und dass er Sünde bestrafen muss. Aber hier wird auch seine Liebe und seine Gnade offenbar, weil er seinen Sohn geopfert hat, um sündige Menschen zu retten. Hier werden alle seine Eigenschaften im vollsten und herrlichsten Maße offenbart, wie nirgendwo anders. Das heißt, wenn wir Gott kennen wollen, dann müssen wir Christus studieren, dann müssen wir sein Leben und sein Werk studieren, seine Person. Und je mehr wir Gott kennen, umso ruhiger werden wir in schwierigen Zeiten sein. Je weniger wir Gott kennen, umso herausfordernder und schwieriger wird unser Leben sein. Und möge Gottes Geist uns beistehen, ihn immer mehr zu erkennen und dadurch immer mehr ein Leben zu seiner Ehre zu leben, sei es in Tagen, wo es uns gut geht oder auch in Tagen, wo es uns schlecht geht. Amen. Ich lade euch ein, noch mit mir aufzustehen zum Gebet. Wir rühmen dich und preisen deine Güte und Gnade, großer und lebendiger Gott, für dein Wesen, für das, wie du bist und wie du dich uns offenbart hast in deinem Wort, dass du voller Freundlichkeit und voller Güte bist. Und Herr, auch wenn wir durch unsere Sünde uns manchmal selbst Leid zufügen, so deckst du diese Sünde aus lauter Gnade und aus lauter Liebe zu, durch den Glauben an Jesus Christus, und du vergilst uns nicht nach unseren Übertretungen, sondern vielmehr, du vergilst uns nach deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Hab Dank für dieses herrliche Bild im Leben von David, dass, obwohl er selber schuld war, du so treu zu ihm gestanden bist, Herr. Und wir rühmen diese Treue, deine Gnade. Wir beten so sehr, dass du uns, jedem von uns hilfst, durch diesen Blick deiner Güte näher zu dir gezogen zu werden, dich zu lieben, zu staunen, dir nachzufolgen, dich zu kennen und zu erkennen, dass wir dadurch immer mehr für dich leben können und auch selbst in herausfordernden Situationen dich loben können, weil wir wissen, dass du bei uns bist. Bitte steh uns hierbei. Amen.